Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Und schön, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr hier auf dem YouTube-Kanal und auch im Podcast, dass du wieder dabei bist. Und heute ist wieder ein Interview. Der eine oder andere auf YouTube wird schon gesehen haben, dass ich heute nicht alleine bin, sondern ich habe weibliche Unterstützung, und zwar die Katharina Kruseneck von der TK Personalberatung. Katharina, du bist Prokuristin bei der TK Personalberatung. Und ich habe ja mit Dirk auch schon einen Podcast gemacht zum Thema Wertschätzung beginnt mit dem Gehalt. Und heute wollen wir so ein bisschen nochmal in das Verständnis von Wertschätzung auch nochmal reingehen und wollen uns das Ganze ein bisschen genauer ansehen, weil du natürlich noch ein bisschen tiefer in den Kandidatengesprächen bist, weil du führst sie tagtäglich, die Kandidatengespräche, und weißt, was dort auch alles von Kandidatenseite und Kundenseite auch mal die Anforderungen sind. Deshalb freue ich mich sehr. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Katharina.
Vielen Dank, Daniel, und schön, dass wir endlich mal wieder miteinander sprechen. Hat viel zu lange gedauert.
Ja, war jetzt bestimmt ein Jahr, anderthalb, würde ich sagen. Ist es schon her, dass du das letzte Mal hier im Podcast warst. Also der eine oder andere will sagen, genau. Kenne ich doch, habe ich doch schon mal gesehen. Hm? Katharina, wie würdest du denn sagen, definierst du denn Wertschätzung? So für dich persönlich, wie würdest du sagen, das ist Wertschätzung und auch das vielleicht auch schon im Zuge auf Gehalt? Was würdest du sagen, ist da Wertschätzung?
Ja, wir bewegen uns ja hier im beruflichen Kontext, deswegen würde ich es tatsächlich auch im beruflichen Kontext sehen. Für mich ist Wertschätzung im Grunde die Anerkennung der Leistung und des Beitrages eines Mitarbeiters im Ganzen. Also nicht nur eines kleinen Faktors, hey, der macht immer gute Laune oder hey, der hat diesen Monat seine Ziele erreicht, sondern für mich hat Wertschätzung ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich mich gerade in meiner Position zum Beispiel als Führungskraft mit einem Mitarbeiter beschäftige und ganz genau hinschaue, hey, was für einen Wert hat diese Person denn im Gesamten für dieses Unternehmen, für das Team?
Mhm. Okay, also du hast eher eine allgemeine Betrachtung da drauf, also eher ganzheitlich, nicht nur Gehalt ist ein Faktor, aber das reicht ja gar nicht aus. Klar ist das meist so häufig das Entscheidende, warum man sagt, okay, das kommt, ich höre mir das weiter an, das kommt überhaupt für mich in Betracht, weil am Ende des Tages müssen wir irgendwie alle unseren Kühlschrank füllen. Und da haben wir gewisse Vorstellungen, was so mindestens ein Gehalt ausmachen muss und dann alles, was noch darüber hinauskommt. Und wenn du das machst, was du gerne machst und du hast ein tolles Umfeld, ein tolles Team, dann ist das natürlich super. Aber grundsätzlich, wenn wir sagen, keine Ahnung, ich möchte gerne 5.000 Euro verdienen und kriege jetzt ein Angebot für 2.500, dann sind wir sehr schnell schon aus einer Range, wo ich sage, da unterhalten wir uns nicht weiter, weil 2.500 und 5 ist halt sehr weit auseinander. Das macht keinen Sinn. Aber wenn das grundsätzlich erstmal gleich ist oder in einem guten Rahmen ist, dann gucke ich mir das natürlich dann weiter an. Aber da sind natürlich auch andere Dinge dann auch wichtig.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass natürlich auch der Wert honoriert wird, den ein Mitarbeiter im Unternehmen bringt. Und das fängt natürlich beim Gehalt an. Das endet aber nicht beim Gehalt. Also das Gehalt ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um auch gerade neue Talente für ein Unternehmen zu gewinnen, um Menschen auch für ein Unternehmen zu interessieren, überhaupt erst ins Gespräch zu kommen. Weil wie du gerade schon sagst, wenn ich bei der Hälfte des Gehaltswunsches starte, dann ist das Gespräch wahrscheinlich schon an der Stelle beendet. Und ich habe überhaupt keine Chance mehr, diesen neuen Kollegen gegebenenfalls für mein Unternehmen zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn tatsächlich diese gehaltliche Komponente passt und für beide Seiten gut ist, dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die da sicherlich auch eine große Rolle spielen.
Jetzt hat man ja, wenn man über einen Headhunter sich für eine Vakanz bewirbt oder vorstellt, hat man natürlich, glaube ich, eine Menge Vorteile, weil ich ja schon so Fragen, die ich sonst vielleicht im Vorstellungsgespräch gar nicht so gerne stelle, ja schon vorher stellen kann, weil ich weiß, okay, der Headhunter ist mir gewogen, ja, der will ja auch den Auftrag gut abdecken, er will ein gutes Ergebnis für den Kandidaten machen, aber auch ein gutes Ergebnis natürlich auch für den Kunden im Sinne des Kunden und ist quasi so schon halt, wie man so klasse, Vermittler. Und deshalb kennt er auch schon beide Seiten und versucht dann natürlich auch vorher schon abzuklopfen, was ist realistisch und was ist nicht realistisch. Und das natürlich für einen Kandidaten, der sich für eine Stelle vielleicht bewirbt oder auch vielleicht für eine neue Position. Ich weiß, wie viele Niederlassungsleiter sagen dann irgendwann, ich würde gerne mal Regionalleiter werden. Aber die wissen ja gar nicht, was ist denn da überhaupt möglich, was ist üblich, wollen das Gehalt nicht überziehen, wissen gar nicht so, wo geht's denn überhaupt hin. Und dafür das stellst du wahrscheinlich auch fest, ist natürlich so ein Headhunter ideal. Den kann ich ausquetschen, den kann ich fragen, ohne mein Gesicht vielleicht beim Kunden dann nachher zu verlieren im Vorstellungsgespräch.
Ja, das ist ganz interessant. Wenn wir mit Kandidaten sprechen, die sehr erprobt sind, mit Headhuntern zu reden, dann merkt man schon, die hauen einem alle Fragen um die Ohren, die ihnen irgendwie auf der Seele brennen. Die wollen ganz, ganz viel über das Unternehmen wissen, mit dem man sich hier beschäftigt. Die versuchen auch sehr im Detail natürlich ihren Marktwert zu erfragen, wofür wir natürlich der hervorragende Ansprechpartner sind. Wenn wir mit Kandidaten sprechen, die vielleicht das erste oder zweite Mal mit einem Headhunter in ihrem Leben zu tun hatten, die sind da schon ein bisschen scheu. Ja, und dem nehmen wir dann in der Regel auch die Angst zu sagen, hey, du kannst mich, lieber Kandidat, alles fragen, was du möchtest, besser, wir klären das im Vorhinein, als dass du nachher bei unserem Mandanten sitzt und überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und meistens ist es eben die Frage des Gehalts, hey, wie viel bin ich denn überhaupt wert, wie viel ist meine Erfahrung wert, die ich in ein Unternehmen hereinbringe, wie viel ist meine Arbeitsleistung wert, wie viel kann ich vielleicht auch bei einem Positionswechsel verlangen, bei dem ich natürlich dann wiederum eine ganz andere Ausgangssituation habe, als wenn ich in der gleichen Ebene innerhalb der Branche wechsle.
Ja, das ist ein Riesenvorteil. Also wirklich ganz klar muss ich so sagen, das würde mir auf jeden Fall das Gespräch sehr erleichtern, wenn ich schon mal so vorfühlen kann, wenn ich schon mal so vermeintlich doofe Fragen schon mal loswerden kann und mich dann auch auf das Gespräch konzentrieren kann. Und ich kenne das ja immer so beim Vertrieb. Wenn der Kunde auf der Gegenseite nicht verhandelt hat, dann gibt es einige Leute, die sind unzufrieden, weil sie sagen, ah, da hätte ich noch mehr kriegen können. Da wäre noch mal ein Euro mehr gegangen. Da wäre noch mal einfach mehr gegangen. Das kann man natürlich im Vorfeld super dann besprechen. Und man hat dann das Gefühl, dass man auch adäquat entlohnt wird, weil es marktüblich auch ist. Und ihr habt natürlich durch eure Gehaltsstudien, euren Gehaltsreport natürlich auch eine extrem gute Datenbasis. Es ist ja nicht, dass ihr die Gehälter so würfelt, sondern okay, ihr wisst, was der Markt üblicherweise zahlt und habt dann natürlich auch noch Kunden, Mandanten, sagt ihr ja, die natürlich teilweise auch überdurchschnittlich bezahlen, weil ihr wisst, okay, die legen besonderen Wert darauf, da müssen sehr, sehr gut qualifizierte Mitarbeiter sein, bei dem, der hat andere Anforderungen, dem ist was anderes wichtig. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Absolut. Du hast gerade das Thema Gehaltsstudie angesprochen, was schon uns auch sehr wichtig ist. Wir haben in den letzten Jahren insgesamt 2 Gehaltsstudien aufgesetzt, also wirklich auf ganz, ganz professioneller Ebene mit mehreren tausend Teilnehmern, speziell aus der Zeitarbeitsbranche. Einfach dadurch, dass wir ja auf die Vermittlung innerhalb dieser Branche spezialisiert sind, interessieren uns eigentlich andere Branchen nicht so stark. Und deswegen haben wir uns darauf konzentriert zu sagen, hey, wir sind erster Ansprechpartner, auch gerade was Gehaltsgrößen in der Branche anbetrifft, um wirklich einzuschätzen, wo sind Gehaltstrends, in welchen Regionen verdienen unsere Kandidaten wie viel, um wirklich auch ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Mandanten, aber auch für unsere Kandidaten zu sein. Weil was viele vielleicht so nicht greifen können, unser Job ist es nicht, jemanden runter oder hoch zu handeln. Unser Job ist es, beide Seiten glücklich zu machen. Unser Mandant hat eine gewisse Vorstellung, möchte für einen Niederlassungsleiter Summe X in der Branche bezahlen. Unser Job an der Stelle ist es, diesem Mandanten einen realistischen Einblick darin zu geben, was auch in der Branche gezahlt werden muss, um wirklich qualitativ hochwertige Mitarbeiter zu gewinnen. Und wiederum ist es auch unser Job, unseren Kandidaten einen gewissen Einblick darin zu geben, was realistisch ist. Und da ist es tatsächlich so, dass manche Vorstellungen sehr weit auseinandergehen, dass manche Kandidaten sich total unter Wert verkaufen würden und wir denen dann erstmal einen Hinweis dazu geben, dass vielleicht ein höheres Gehaltspaket doch realistischer ist.
Ist ja auch klar, wir haben sehr viele Quereinsteiger, die jetzt frisch in die Zeitarbeit dann reingekommen sind. Die sind irgendwo gestartet, sind in irgendeiner Position reingekommen, haben erstmal wahrscheinlich auch vielleicht Abstriche in Kauf genommen, weil sie Quereinsteiger sind. Und dann wird gesagt, okay, wir müssen erstmal einarbeiten, die alles zeigen. Und jetzt will er eine neue Position, eine andere Position, ist vielleicht auch im Unternehmen dann aufgestiegen, aber da sind vielleicht die Sprünge dann etwas kleiner. Und wenn man dann keine Vergleiche hat, nicht andere Marktwerte weiß, dann kann es durchaus sein, dass man sich vielleicht unter Wert auch verkauft und dann auch nachher so ein Gefühl hat, hätte ich doch irgendwie besser verhandeln können. Aber Gehalt, haben wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ist ja eigentlich nur eine Komponente. Es gibt natürlich noch variable Bezüge, aber viel, viel wichtiger merke ich, ist in den letzten Jahren geworden. Was gibt's denn für Assets? Was gibt's denn für Zusatzleistungen, die außerhalb vom Gehalt noch interessant sind? Mhm. Und da kannst du sicherlich doch mal die Motorhaube aufmachen und mal zeigen oder sagen, was bieten denn einige Marktbegleiter für Assets noch an? Was gibt's denn auch noch Schönes?
Also was wir tatsächlich feststellen, ist, dass es eine ganz klare Verschiebung gibt, wirklich vom reinen Fixgehalt auf einen Blick auf die gesamte Vergütung, die es ja in einem Unternehmen gibt. Eine Vergütung muss nicht nur ein reines Fixgehalt sein, das auf klassische 12 Gehälter gezahlt wird. Eine Vergütung setzt sich meist, gerade in der Zeitarbeitsbranche, aus einem Fixum und einer Variablen zusammen. Da ist es wiederum wichtig, was für eine Variable wird gezahlt? Wie groß ist gegebenenfalls die Zentralumlage, die diese Niederlassung zahlen muss an die Holding, an die Firmenzentrale? Das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Wie viel Prozent von welchem Deckungsbeitrag bekomme ich denn überhaupt als Variable? Und das sind Gehaltsbestandteile, die doch etwas verhandelbarer sind als jetzt ein reines Fixgehalt, was vielleicht bei einem etwas größeren Unternehmen dann schon relativ einheitlich von den Positionen abhängig auch geboten wird. Daneben gibt es Mandanten von uns, die auch mit Urlaubstagen beispielsweise spielen, also Freizeitausgleich im Tausch gegen gegebenenfalls ein, ich sag mal, normal hohes Fixgehalt. Dass man sagt, hey, bei mir startet ihr jetzt nicht mit 30 Urlaubstagen, bei mir bekommt ihr vielleicht 31, 32 zum Start und könnt euch je nach Entwicklung, je nach Betriebszugehörigkeit oder auch je nach Leistung dann bis zu 35, 36 Urlaubstage dazu verdienen. Und das sind so Themen, die natürlich catchen, weil das machen die Mitbewerber nicht. Das sind nochmal so spezielle Dinge. Essenszuschüsse, Tankzuschüsse. Es gibt natürlich verschiedene Dienstwagenregelungen, wo man ja auch mit verschiedenen Kfz-Modellen spielen kann. Es gibt mittlerweile Mitarbeitervorteilsprogramme, Rabatte, dass wenn ich bei einem bestimmten Unternehmen angestellt bin, das bieten aber fairerweise betrachtet eher die etwas größeren Unternehmen, weil es da große Rahmenverträge gibt. Die ganz kleine Zwei-Mann-Bude wird es wahrscheinlich nicht in der Ausführlichkeit anbieten können, aber da hat man ja diverse Möglichkeiten auch. Was zum Beispiel die Unternehmenskultur anbetrifft. Auch das ist meines Erachtens nach ein ganz großer Bestandteil davon, was ich einem Mitarbeiter in einer neuen Position bieten kann. Aber klar, der Einstieg geht eigentlich über die Vergütung, jemanden an Bord zu holen, aber dann wirklich daran anzubauen und zu schauen, hey, was wird mir in der Gesamtheit in diesem Unternehmen geboten? Ist das besser als das, was ich aktuell habe? Und ja, wir arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen, die auch Branchen überdurchschnittlich vergüten, aber auch natürlich dadurch, dass wir diese Unternehmen dann auch beraten und sagen, hey, ihr müsst mehr bieten als der ein oder andere Marktbegleiter, um einfach qualifizierte Menschen für euch zu gewinnen.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Katharina, den du gerade nennst, weil das ist mir auch so gerade in den Sinn gekommen. Natürlich, wenn ich ein junges Startup habe und auch irgendwie überlege, bezahle ich meine Mitarbeiter eigentlich marktüblich? Was ist denn eigentlich marktüblich? Und manche wundern sich, dass sie keine Kandidaten bekommen, weil sie vielleicht diese Leistungen ja gar nicht bieten oder auch nicht kommunizieren. Ne? Wir haben ja auch häufig das Problem, dass wir sehr viele Dinge machen und tun, aber sie sind manchmal gar nicht bekannt. Ne? Dass man die gar nicht so in den Vordergrund stellt, weil man, oh, wir haben in Edenred, wir haben das und die Möglichkeiten und Homeoffice-Regelungen und. Da sind ja ganz viele Dinge, die ja möglich sind. Und da auch mal mit euch dann zu sprechen, zu sagen, hör mal zu, das sind aktuell die Dinge, die wir anbieten. Ist das noch marktkonform? Was zieht denn derzeit? Ne? Und da ist es ja gut, wenn man dann eure Unterstützung hat, dass man auch da so ein bisschen mal hört, okay, wo stehe ich denn da? Nicht nur, dass die Kandidaten wissen, wo stehen wir in der Tabelle, sondern halt auch die Kunden so ein bisschen mal wissen, okay, was können wir denn machen, wo ist denn Potenzial? Und so hebt das natürlich auch generell die Qualität auch der Personaldienstleistung, weil wir einfach da nicht so große Diskrepanzen haben. Und gerade wenn jemand neu einsteigt, ne, kann ja sein, dass er mit seinem... Ja, alles gut. Also gerade auch Corona hat da sehr viel im Markt auch durcheinander gebracht. Und da muss man natürlich dann sagen, ist man dann vielleicht mal für einen Tipp oder für ein Asset, was man noch anbieten kann, was gut bei Kandidaten ankommt, ja auch dann sehr, sehr, sehr dankbar. Meine Frage wäre ja so, Katharina, gibt es das eigentlich noch, wird auch noch befristet eingestellt in der Zeitarbeit, auch intern?
Nein, also unserer Erfahrung nach nicht. Wir arbeiten ohnehin natürlich als Headhunter mit Menschen oder mit Unternehmen, die grundsätzlich unbefristete Festanstellungen anbieten für die internen Mitarbeiter. Ich glaube, dadurch, dass wir als Headhunter mit Menschen sprechen, die normalerweise in Beschäftigung sind. Also unsere Kandidaten sind vielleicht mehr oder weniger auf der Suche oder wussten es vielleicht vor dem Gespräch von und mit uns noch gar nicht, weil wir sie darauf aufmerksam gemacht haben. Das kommt natürlich auch häufiger mal vor. Aber wenn ich jemandem komme, der aktuell in Beschäftigung ist oder der einfach so gut qualifiziert ist in der Branche, dass er recht leicht eine neue Beschäftigung findet. Wenn ich dem ankomme mit einem befristeten Vertrag, dann bin ich eigentlich alleine in der Branche. Und deswegen würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen, bei den internen Mitarbeitern mit befristeten Verträgen zu arbeiten. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich funktioniert, weil ich muss mir erstmal die Frage stellen, wer möchte oder wer würde denn mit einem befristeten Vertrag einsteigen? Das sind dann wahrscheinlich genau die Mitarbeiter, die vielleicht auch ein etwas niedrigeres Gehalt nehmen, weil sie einfach sehr in der Not sind aktuell. Ich weiß nicht, ob das ein Unternehmen wirklich langfristig weiterbringt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einen nicht in der Form voranbringen. Und da schließt sich im Grunde der Kreis. Wenn ich bereit bin, viel zu investieren, und das ist nun mal das Gehalt, das ist ein unbefristeter Vertrag. Ich meine, wir haben ja auch eine Probezeit. Da darf man sich ja nichts vormachen. Die hat ja auch einen gewissen Zweck. Wenn ich aber bereit bin, als Unternehmer zu investieren in neue Führungskräfte, in neue Mitarbeiter, in neue Vertriebler, dann kann ich auch davon ausgehen, dass sich das mit der Zeit rentiert. Ich brauche natürlich eine gewisse Geduld, ich brauche einen gewissen Mut, auch diese Investitionen zu tätigen. Aber wenn ich davon ausgehe, hey, ich biete nur das Mindestgehalt, das in der Branche irgendwie eine Schmerzgrenze darstellt, ich biete befristete Verträge, ich bin super unflexibel, was die Rahmenbedingungen anbetrifft, was die Arbeitszeiten anbetrifft, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn sich bei mir nur Menschen bewerben, die wirklich nach dem letzten Strohhalm greifen.
Mhm. Ja, das ist klar, aber manche ist das gar nicht bewusst, die sehen das gar nicht. Wenn man keinen Erfahrungswert hat, ist immer schwierig. Ne? Ich weiß auch bei Ads, ne? Wenn ich weiß, okay, Cost per Lead, ne? Was hat mich jetzt ein Lead gekostet, wenn ich keine Vergleiche habe, dann weiß ich nicht, habe ich da günstigen Kandidaten bekommen oder nicht. Das liegt manchmal halt auch an der Fülle der Daten. Deshalb kann KI so gut reagieren, weil sie so eine Fülle an Daten hat und da genau die richtigen Ergebnisse dann auch liefert. Was wären denn noch von deiner Seite so Leistungsanreize jetzt auch für Kandidaten, wo die sagen, okay, das ist was, da habe ich irgendwie Bock, weil wir suchen jetzt alle die Vertriebler. Aber die Vertriebler wollen ja auch leistungsgerecht bezahlt werden. Aber was sind denn dann ist es dann nur der Auftrag, sind es Umsatzbeteiligung? Was würdest du da empfehlen? Was ist ein richtiger Leistungsanreiz, der bei Kandidaten wirklich gut zieht?
Ja, wenn ich jetzt mit Vertrieblern spreche, ist das Thema KPIs, glaube ich, ganz unumgänglich, tatsächlich mit der Person gemeinsam Ziele zu definieren. Ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, die Person mit zu involvieren in diese Definition. Weil jetzt von oben herab irgendwelche Ziele demjenigen vor den Kopf zu schmeißen und zu sagen, so, das musst du jetzt schaffen, das ist von außen natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen, sondern dann auch Einblick zu geben in die Unternehmenszahlen, vielleicht in die Zahlen der Niederlassung, zu sagen, hey, bisher lagen wir da und da, mit der Einstellung von dir, lieber Kandidat, erhoffen wir uns eine Umsatzsteigerung um X, lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, wie wir so ein Konzept gemeinsam entwickeln könnten. Ich glaube, das ist alles eine Sache der Kommunikation. Und wenn man gemeinsam Zielwerte definiert, die vielleicht auch nicht zu unrealistisch sind, weil machen wir uns mal nichts vor, wenn ich eine Neugründung habe, die Niederlassung ist nicht innerhalb von 3 Monaten profitabel. Das wird nicht funktionieren, sondern sich dann einen realistischen Zeitplan zu setzen und gemeinsam an der Erreichung dieser Ziele zu arbeiten. Und da natürlich vielleicht auch mal eine Karotte hinzuhängen und zu sagen, hey, wenn du das Ziel erreichst, dann können wir uns vorstellen, das Gehaltspaket in die und die Richtung anzupassen, das dann im besten Fall natürlich auch schriftlich zu fixieren, gegebenenfalls auch eine Gehaltssteigerung nach erfolgter Probezeit in Aussicht zu stellen, wenn man einfach sagt, hey, in den ersten 6 Monaten beschnuppern wir uns mal so ein bisschen, aber wenn das gut funktioniert, können wir uns vorstellen, da nochmal im Gehalt zu schrauben. Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder eben auch über so Benefits wie, hey, du kriegst eine Eden Red Card, wenn du das und das geschafft hast, auf die man ja als Unternehmer monatlich Gelder buchen kann, die auch komplett steuerfrei, sozialversicherungsfrei dann an den Mitarbeiter ausgegeben werden. Das ist ja, nichts ist im Grunde leichter, als tatsächlich diese Möglichkeiten auszuschöpfen, als Unternehmer einen Mitarbeiter eine Nettogehaltssteigerung anzubieten.
Jetzt hast du das mit den Zahlen und die Anreize schaffen, setzt ja immer voraus, dass die Unternehmen auch ihre Zahlen seriös auch preisgeben. Und ich weiß, dass der ein oder andere Unternehmer sich schwer tut, mit den Zahlen die rauszugeben. Und dann ist natürlich auch eine leistungsgerechte Bezahlung. Dann muss man irgendwie machen, weiß ich nicht, Auftrag ja, Auftrag nein. Aber so eine BWA, eine Grundlage, was bleibt denn dann nachher hängen, wird häufig, nicht immer, aber das habe ich schon häufig erlebt, dass das nicht transparent nach außen kommuniziert wird, weil gewisse Ängste da sind. Wahrscheinlich auch was mit dem Mindset zu tun, weil die denken, okay, die machen sich dann selbstständig. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, erstmal ist nicht jeder geeignet für Selbstständigkeit. Und zweitens will das auch gar nicht jeder, weil das ja auch ein großer Sprung ist von einer Anstellung in eine selbstständige Tätigkeit. Also das ist nicht jeder für geeignet, weil dieses Risiko, das ist jedem bewusst und man ist doch eher, dann freut sich, wenn das Gehalt regelmäßig kommt und man diese Verpflichtung halt nicht hat, weil als Selbstständiger kommt das Geld nicht aus der Steckdose. Das ist halt so. Das muss man sich erwirtschaften und erarbeiten. Ist das auch so, dass du das feststellst, dass sich der ein oder andere Kunde, der bei euch anfragt, doch nicht die Daten rausgeben möchte, wenn der Arbeitgeber das nicht zur Verfügung stellt oder nicht bereit ist, weil er sagt, ich will, dass meine Mitarbeiter sollen das gar nicht wissen, was wir an Gewinn machen, sollen gar nicht wissen, was wir an Marge haben, was wirklich hängen bleibt, weil die irgendwelche Ängste haben, irgendwelche Sorgen. Ne? Und ich sage, häufig ist das Mindset, was da nicht so stimmt. Wie geht ihr mit solchen Anfragen dann um? Beratet ihr dann auch den Kunden und sagt, das musst du anders machen?
Ich glaube, niemand muss es anders machen. Es ist immer ein Abwägen, welche Position möchte ich vielleicht auch in dem Moment besetzen. Ich lasse natürlich als Unternehmer auf gut Deutsch die Hosen so ein Stück weit runter, wenn ich meine Zahlen offenlege. Aber es müssen ja nicht die gesamten Unternehmenszahlen sein, die ich mit jemandem bespreche. Es gibt ja in Unternehmen normalerweise eine BWA für jede Niederlassung. Das heißt, wenn ich einen Niederlassungsleiter an Bord hole, finde ich es sehr, sehr fair, auch wirklich transparent mit den Zahlen der letzten ein, zwei Jahre umzugehen, vielleicht auch mit der aktuellen BWA mal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, das und das sind unsere Baustellen, weshalb wir eben im Moment diese Position zu besetzen haben. Oder aber das und das hat in der Vergangenheit schon besonders gut funktioniert. Wir können uns vorstellen, hier eher Fokus drauf zu legen. Ich habe dadurch natürlich einen Mitarbeiter, der von vornherein mit im Boot war, der von vornherein weiß, worauf lasse ich mich hier ein, weil auch eine sanierungsbedürftige Niederlassung kann ja einen gewissen Reiz haben. Wir haben manchmal Kandidaten, die auf uns zukommen und sagen, ja gut, ins gemachte Nest möchte ich mich jetzt nicht setzen. Ich möchte tatsächlich eher was Kaputtes reparieren, weil ich mir denke so, okay, das ist mutig, das ist cool. Das ist auch solche Menschen gibt es. Aber wenn man da nicht transparent ist und diesen potenziellen neuen Mitarbeiter gegebenenfalls sogar Zahlen vorenthält oder Zahlen verschönert, dann fällt mir das alles wieder auf die Füße, wenn dieser Kollege dann an Bord ist. Weil spätestens dann, wenn es eine Führungsposition ist, die ich hier besetze, wird der Person das ja auffallen, dass ich in den Gesprächen vorher nicht mit offenen Karten gespielt habe. Ob man jetzt einem Vertriebler die Unternehmenszahlen der ganzen Region offenlegen muss, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel und ich weiß auch nicht, ob dem Vertriebler das überhaupt interessiert, was in wer weiß wie vielen Niederlassungen alles so produziert wird. Sondern da vielleicht zu sagen, hey, in dieser Niederlassung arbeiten mit den und den Kennzahlen, wie bist du es gewohnt? Ist das für dich eine realistische Größenordnung? Wir stellen aber auch wiederum die und die Tools zur Verfügung, um diese Ziele auch gut zu erreichen. Vielleicht auch mal die Frage zu stellen, was brauchst du denn, um erfolgreich zu sein? Was kann ich dir Gutes tun, damit du möglichst viel davon erreichst, was du dir mit mir zusammen vornimmst?
Also da fallen mir ganz viele Dinge schon ein, die ich in meiner beruflichen Karriere irgendwie erlebt habe. Da wurde dann gesagt, so und so viele Mitarbeiter sind da am Planning und wir machen so den und den Umsatz. Aber ich habe damals in den Gesprächen auch nicht den Mut gehabt zu sagen, ja, Könnte ich mir die letzten drei BWAs mal ansehen, könnte ich mal sehen, wie viele Mitarbeiter sind denn da aktuell beschäftigt, weil wirklich so gewesen, da wurde mir dann gesagt, da sind irgendwie 100 Mitarbeiter und dann kam ich dahin, da waren 113 Mitarbeiter oder irgendwie so, ne? Wo ich ja dann irgendwie auch denke, das sind ja auch Voraussetzungen, die direkt so eine Diskrepanz haben. Und wahrscheinlich ist es aber mit einem Headhunter dann eher weniger so, weil man natürlich auch zukünftig auch zusammenarbeiten möchte und man hinterfragt das auch und da ist auch jemand, der das noch quasi mit überprüft, der das ja auch dann hört, ne? Da haben sie irgendwie gesagt 80 Mitarbeiter und jetzt ist der Mitarbeiter angefangen und sind nur 20 da. Da ist ja irgendwie, ne, der Mitarbeiter kommt jetzt auf uns zu und sagt, hat er uns angelogen oder was ist denn passiert in den letzten zwei Monaten seit dem Gespräch irgendwie, ne? Was ist da so der Unterschied? Das, da finde ich wirklich, wenn man da noch jemanden hat, der dazwischen auch mithört und mit drauf achtet und mit das Ganze sich auch anhört, weil das wäre nämlich auch noch meine Frage, Katharina. Seid ihr in den Gesprächen immer dabei? Kann man das auf Wunsch des Kandidaten machen? Kann man das auf Wunsch des Kunden machen? Wie läuft das in der Regel ab? Begleitet ihr den Kandidaten bei den Gesprächen oder wie ist das üblich?
Ja, wir nehmen den Kandidaten im Grunde so lange an die Hand, bis das erste persönliche Gespräch oder auch der erste Videocall bei unserem Mandanten stattfindet. Dadurch, dass wir bundesweit unterwegs sind, in Österreich und der Schweiz auch ab und zu mal rumfischen, ist es natürlich logistisch gesehen manchmal einfach unmöglich, jeden Tag hin und her zu springen, weil dann müsste ich vielleicht vormittags in Berlin und in Frankfurt sein, abends dann nochmal in München und Stuttgart, um tatsächlich alle Gespräche meiner Kandidaten mitzubekommen. Und das ist schlicht und ergreifend auch einfach nicht wirtschaftlich. Natürlich ist es so, dass wenn unsere Mandanten und unsere Kandidaten vielleicht auch mal einen Videocall miteinander machen, dass wir diesen gerne anmoderieren, die beiden miteinander bekannt machen, auch so ein bisschen dabei sein können. Ich war auch schon bei Vorstellungsgesprächen mal dabei, die wirklich hier in der unmittelbaren Umgebung stattgefunden haben. Gerade bei Mandanten, mit denen wir sehr frisch zusammenarbeiten, ist das natürlich auch unser Bestreben herauszufinden, hey, wie führen die denn die Gespräche? Wir bereiten unsere Kandidaten gut auf die Gespräche vor. Bedeutet, vor jedem Vorstellungsgespräch gibt es ein kurzes Briefing, wo man den Kandidaten nochmal darauf hinweist, was bei dem Gespräch wahrscheinlich für Themen aufkommen werden, nochmal offene Fragen klärt, nochmal sagt, hey, mit dem und dem Gehaltswunsch habe ich dich, lieber Kandidat, jetzt ins Rennen geschickt, das und das habe ich kommuniziert, was deine aktuelle Wechselmotivation anbetrifft und diese Informationen liegen dem Mandanten an der Stelle schon vor. Passt das oder passt das nicht, dass man gegebenenfalls vorher nochmal so ein bisschen gegensteuern oder auch korrigieren kann, weil manche Kandidaten wissen auch gar nicht mehr, was habe ich denn jetzt überhaupt für einen Gehaltswunsch aufgerufen, das ist ja immer ein bisschen abhängig auch von der Verantwortung, die bei dieser Position geboten wird. Und gerade Menschen, die sehr aktiv, auf der Suche sind, die bewerben sich meistens natürlich auf ein paar verschiedene Positionen. Und dann ist es vielleicht gar nicht so sinnlos, mit uns vor dem Gespräch nochmal zu sprechen und zu erfahren, hey, was hat vielleicht auch der Mandant für Informationen von mir schon vorliegen.
Ja, okay, da habe ich schon mal auf jeden Fall schon mal einen besseren Blick darauf. War mir auch schon irgendwie so bewusst, dass ihr nicht bei jedem Gespräch, manche Kandidaten möchten das ja auch gar nicht. Wir haben das ja auch, wenn wir Mitarbeiter bei unseren Kunden ja vorstellen, gibt es ja auch Mitarbeiter, die rümpfen die Nase und sagen, nee, traut ihr mir das nicht alleine zu, ich möchte das nicht, ich kann das auch alleine. Und dass das natürlich dann auch den einen oder anderen vielleicht auch hemmt. Aber wenn man dann die Wahl auch hat und sagt, okay, in der Regel seid ihr nicht dabei, also ich glaube, ein Vorstellungsgespräch ist, glaube ich, jetzt für jemanden, der in der Personaldienstleistung ist, auch, glaube ich, nicht mehr so herausfordernd, was jetzt Ängste und Sorgen angeht oder vielleicht Nervosität, ist wahrscheinlich, glaube ich, geringer, weil man schon auf der anderen Seite zigmal gesessen hat. Ne? Das ist natürlich
dann so ein. Ich war schon überrascht und hatte gestandene Regionalleiter, hatte gestandene Geschäftsführer vor mir, die gesagt haben, oh Gott, ich habe mich seit 15 Jahren nirgendwo mehr vorgestellt. Das ist dann schon was anderes, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Aber klar, wir haben es natürlich mit Menschen zu tun, die sehr erprobt sind, Vorstellungsgespräche in die andere Richtung zu führen. Aber trotzdem ist es schon so, dass man dann, egal wie seriös, wie professionell die Person vorher in den Gesprächen war, denen geht schon manchmal dann ein wenig die Pumpe, wenn es dann doch um die um eine mögliche Einstellung geht. Und das Coole ist, wir sind ja dabei, auch wenn wir jetzt nicht körperlich anwesend sind. Wir haben die Gespräche vorbereitet mit den Kandidaten. Wir schicken morgens nochmal eine kurze Nachricht. Hey, alles gut, Daumen sind gedrückt. Ich denke dann auch wirklich an dem Tag an meine Kandidaten, die im Gespräch sind. Wir sprechen danach über ein Feedback. Ich klopfe beim Mandanten ab, hey, wie ist denn so gelaufen? Und das Coole ist, auch wenn es dann vielleicht gerade was zum Beispiel die Rahmenbedingungen anbetrifft, noch ein bisschen auseinandergeht, helfen wir auch mit, dass da eine Einigung erzielt wird. Also es kann durchaus sein, dass Mandanten und Kandidaten aus einem Vorstellungsgespräch rausgehen und einfach noch ein paar hundert Euro auseinanderliegen und wir klopfen dann einfach auf beiden Seiten ab, wie denn die Verhandlungsbereitschaft gegeben ist. Weil da besteht natürlich eine gewisse Scheu. So, hey, verdammt, jetzt habe ich ein Angebot bekommen, das gefällt mir aber nicht. Kann ich jetzt nochmal nachverhandeln oder ist das total unverschämt? Wenn wir aber im Grunde beide Verhandlungsbereitschaften kennen auf beiden Seiten, können wir natürlich wunderbar schauen, ob wir einen gemeinsamen Nenner finden und uns einfach in der Mitte irgendwo treffen. Dann sind beide Seiten happy, niemand hat sein Gesicht verloren und können dann natürlich unserem Job als Berater nochmal mehr gerecht werden.
Mhm. Ja, sehr, sehr, eine sehr harmonische Lösung, weil man halt nicht so hart auch verhandeln muss, weil man schon ein bisschen vorfühlen kann. Und weil man dann so einen Konsens findet. Und das ist eigentlich, glaube ich, immer so der richtige Weg. Jetzt heißt unsere Folge ja, das Verständnis von Wertschätzung in der Zeitarbeit. Mhm. Verstehen, ansprechen. Sag doch mal bitte abschließend, Katharina, drei Dinge, wo vielleicht der Kunde mehr Wertschätzung zeigen kann und wo auch vielleicht der Mitarbeiter sich so ein bisschen mehr in die Richtung bewegen kann und auch weiß, okay, woran kann ich denn vielleicht auch beim Kunden dann merken, dass die einen Wert auf Wertschätzung legen, dass das bei denen wirklich auch nicht nur, wir arbeiten mit Menschen, trockene Arbeit im Büro, nicht so Plattitüden sind, sondern wirklich Wertschätzung auch wirklich gelebt wird in den Unternehmen. Wo kann ich das vielleicht erkennen? Hast du da so zwei, drei Tipps für uns?
Also unser Credo ist ja auch, Wertschätzung beginnt beim Gehalt. Das heißt, das Gehalt steht natürlich schon an einer ganz, ganz hohen Stelle. Wir merken das auch. Wir haben eine wirklich qualitativ hochwertige Umfrage in der Zeitarbeitsbranche gemacht und es kam einfach heraus bei mehreren tausend Teilnehmern, dass das Gehalt immer noch der größte Motivator ist, den Job zu wechseln. Wenn es jetzt nicht ganz, ganz katastrophal ist bei meinem aktuellen Arbeitgeber, dann ist es einfach das Gehalt, das ausschlaggebend ist. Das heißt, das ist immer noch das erste Zeichen von Wertschätzung. Natürlich aber auch nicht nur, wie anfangs schon gesagt, das reine Fixgehalt, das reine Brutto, was dann tatsächlich auch dort steht, sondern die gesamten Gehaltsbestandteile, die Benefits, die ein Unternehmen mir bietet, vielleicht auch ein kürzerer Arbeitsweg, der sich ja auch unmittelbar in meinem Netto widerspiegelt, was ich dann letztendlich auch übrig behalte im Monat. Ich glaube, das ist etwas, worüber beide Seiten offen sprechen müssen, bei denen der Mitarbeiter, der potenzielle neue Mitarbeiter seine Erwartungshaltung auch kommunizieren muss, bei dem aber auch das Unternehmen auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters eingehen muss, weil wenn man eine Lösung findet, einen neuen Mitarbeiter an Bord zu holen und das für beide nur so ein ganz, ganz schmerzlicher Kompromiss ist, dann wird man wahrscheinlich nach ein paar Monaten wieder zusammensitzen und das gleiche Thema haben, was man einfach am Anfang schon hatte, wenn man sich einfach viel zu viel verbiegen muss. Also ich glaube, das Thema Gehalt ist ganz wichtig, das von vornherein auch klar zu regeln und auch klar Aussichten darauf zu geben, welche Gehaltsentwicklungen in den nächsten Jahren oder Monaten möglich sind in einem Unternehmen. Also nicht nur zu sagen, hey, wir starten jetzt bei Summe X, sondern auch zu sagen, hey, wir starten mal bei Summe X zusammen. Erfahrungsgemäß verdient ein gestandener Niederlassungsleiter bei uns mit der Zeit so und so viel. Die und die Steigerungen sind realistisch. Wir können da auch gerne schon was fixieren, dass wenn das und das Ziel erreicht wird und so weiter und so fort. Ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, das Thema Kommunikation hat ganz, ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Also ich bin ein Riesenfan davon, mit meinen Mitarbeitern ganz, ganz regelmäßig zu sprechen, weil ja auch nicht nur wichtig ist, welche Leistung einjeniger erbringt, sondern vielleicht auch zwischen den Zeilen mal zu lesen, hey, warum ist die Leistung in den letzten Monaten gegebenenfalls auch mal nicht so gewesen wie gewohnt? Oder warum ist sie besonders gut gewesen? Was hat derjenige denn anders gemacht als sonst? Warum hat es denn so gut funktioniert? Und sich da regelmäßig mit den Menschen auszutauschen und so ein Stück weit auch seine Hilfe anzubieten, vielleicht auch in schwierigen Lebenssituationen den Mitarbeitern beizustehen, zu sagen, hey, hast jetzt eine schwierige Phase, ich verstehe das, ich als Führungskraft verstehe, in welcher Situation du bist und dass es jetzt vielleicht aktuell einfach nicht so läuft, wie es laufen könnte, weil man vielleicht privat das ein oder andere Problem hat und auch da mit dem Kollegen zusammen dadurch durchzugehen als Vorgesetzte, tatsächlich Verständnis auch dafür zu zeigen, weil ich glaube, das sorgt ganz, ganz erheblich dafür, dass Mitarbeiter auch im Unternehmen verbleiben. Wenn sie das Gefühl haben, hey, nicht nur mein Wert anhand einer Zielerreichung wird geschätzt seitens des Unternehmens, sondern mein Wert als Mensch. Und vielleicht sind es auch so Bestandteile wie, hey, ich bin derjenige, der immer pünktlich ist, der immer zuverlässig ist, der immer gute Laune macht, der immer ein Teamplayer gewesen ist und immer dafür gesorgt hat, dass die Stimmung gut ist, dass die Kollegen motiviert sind. Auch das kann einen erheblichen Wert für ein Unternehmen ausmachen. Auch wenn ich jemanden habe, der eher so durchschnittlich performt, kann das durchaus dazu beitragen, dass ein Standort überproportional erfolgreich ist, wenn ich mit Menschen dort zusammenarbeite, die einfach sehr, sehr motiviert sind, ihr Bestes zu tun. Das heißt, das Thema Kommunikation würde für mich auf jeden Fall direkt an zweiter Stelle stehen. Ja, drei Stück wolltest du haben, ne?
Ja, du hast ja schon Arbeitsweg, Gehaltsentwicklung fand ich auch super. Also ich hoffe auch jeder, auch wenn er sich jetzt gerade nicht beruflich intern in der Zeitarbeit verändern will oder sich mal informieren möchte, kann aber für sein tägliches Doing auch mit seinen externen Mitarbeitern genauso überlegen oder auch mit dem Team, müsste jetzt bei dem einen oder anderen die Alarmsignale hochgehen, oh, Kommunikation, da haben wir nur Luft nach oben. Und Arbeitsweg, oh, der Mitarbeiter hat ganz schön weit zur Arbeit, den haben wir jetzt gerade in einem anderen Standort eingesetzt. Und da ist er schon viel länger, als eigentlich geplant war, ne? Wenn der jetzt einen Anruf kriegt, ne, dann könnte der vielleicht auch wechselbereit sein. Also, ne, bitte eure Antennen ausfahren, sensibel mal hinschauen und einfach an der Arbeits-, an der Zusammenarbeit, an der Qualität der Kommunikation etc. dann auch wirklich arbeiten. Weil das ist ja eigentlich immer Worst Case, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Wir wollen ja eigentlich ja zufriedene Mitarbeiter, aber das haben wir selbst in der Hand. Und ja, wenn du irgendwie unzufrieden bist und möchtest dich verändern, dann ruf doch einfach mal Katharina an, die TK Personalberatung an und lote mal deine Möglichkeiten aus. Schau mal, manchmal findet man dann auch irgendwie, ist das Gras doch nicht grüner auf der anderen Seite, aber vielleicht ist doch, ne, ein tolles Angebot dabei, was dich vielleicht doch jetzt in die neue Position bringt, die du schon lange im eigenen Unternehmen angestrebt hast, aber du bekommst sie nicht. Also dementsprechend gerne einfach mal melden. Katharina, ja, dem Gast gehört immer das letzte Wort. Das will ich natürlich auch bei dir geben. Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Was haben wir vielleicht noch vergessen zu erwähnen? Deine Bühne.
Genau, also ganz, ganz wichtig, sich nicht mit dem zufrieden geben, was man vielleicht ändern könnte. Nicht einfach zu akzeptieren, dass irgendwas doof ist, sondern sich genau anzuschauen, hey, was möchte ich, was tut mir gut, wo daran kann ich noch arbeiten, sowohl auf Unternehmenssicht als auch auf Kandidaten- oder Mitarbeitersicht, hier wirklich regelmäßig mal auszuloten, hey, was ist mir wichtig und wie kann ich tatsächlich daran arbeiten, noch zufriedener zu sein. Und da kann man beim Gehalt starten, da kann man beim Arbeitsweg enden, das ist vollkommen egal, wo man da anfängt. Wir sind gerne als Berater hier an der Stelle vertreten, wir nehmen gerne den Kontakt mit Menschen auf, die einfach sagen, hey, ich würde gerne mal ausloten, ob das, was ich aktuell an Rahmenbedingungen habe, überhaupt so realistisch ist in der Branche. Und wir beraten auch gerne Unternehmen dahingehend, die sagen, hey, ich habe da gar keine Erfahrung, was bietet denn so der Markt überhaupt an Rahmenbedingungen, dass wir da als ja, Sparringspartner zur Verfügung stehen.
Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Als Sparringspartner meldet euch, wenn ihr austauschen wollt, sicherlich nicht verkehrt. Und ja, vielen Dank, Katharina. Hat ja mich sehr gefreut, der Austausch. Da war eine Menge dabei. Man denkt immer so, ach, warum hört mein Arbeitgeber denn nicht zu? Warum machen sie das denn nicht? So denkt man manchmal, wenn man das alles so hört. Ne? Da hat man noch Luft nach oben. Da ist noch was möglich. Und dafür soll der Podcast auch sein, dass wir auch das Level, das Niveau in der Zeitarbeit auch anheben, intern wie extern. Ja, Katharina, vielen Dank. Bereit für Zeitarbeit? Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. War sicherlich nicht der letzte Podcast, den wir zusammen aufnehmen. Und ich freue mich, was alles noch im Bereich Wertschätzung beginnt beim Gehalt von euch noch kommt an Content und Information. Liebe Grüße.
Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.